Herzlich willkommen zu der Sendung Die fröhlichen Gottlosen. Die folgende Sendung ist für alle konfessionsfreien und religionskritischen Menschen in Hamburg und Umgebung.
Guten Abend, hier sind mal wieder die fröhlichen Gottlosen. Am Mikro ist Sunder Martin und an der Technik Premrasch. Und wir haben jetzt nochmal zum dritten Mal Professor Hubertus Minarek, den ersten Uniprofessor der katholischen Theologie im deutschsprachigen Raum des 20. Jahrhunderts, der Kirche den Rücken kehrte. Und mir ist eingefallen, dass ja diese drei Sendungen sozusagen eine neue Dreifaltigkeit sind. Die alte Dreifaltigkeit im Christentum war ja Vater, Sohn, der gleichzeitig sein eigener Vater ist, und das Gespenst, das eine Zimmermannsgattin geschwängert hat, die einen Halbgott, nämlich Christus, zur Welt gebracht hat. Der war ja ein Halbgott nur, weil seine Mutter eine Menschenfrau war. Jetzt haben wir also wieder zum dritten Mal Professor Hubertus Minarek am Telefon und im Interview. Und bei der letzten Sendung hatten wir nur ein paar Minuten, wenn mich nicht alles täuscht, um Herrn Ratzinger zu besprechen, den späteren Papst. Und ich wollte jetzt damit mal anfangen. Könntest du mal darüber erzählen, über die Begegnung mit dem Herrn Ratzinger?
Ja, die erste Begegnung war eigentlich keine Begegnung, weil ich war ein junger Assistent an der Universität Münster und der Papst, der spätere Papst, hatte ein Anliegen, er hatte ein Buch herausgegeben, Einführung in das Christentum. Das wurde ein ziemlicher Bestseller, aber es traf auf eine gespaltene Reaktion, nämlich ein paar Leute unter den Theologen, unter den Führenden waren begeistert, aber eine ganze Reihe war auch gegen das Buch. Und da kam also der Dekan der Fakultät von Münster an mich ran und sagte, du, keiner will dieses Buch von Ratzinger besprechen, besprichst du das doch. Ich hatte damals noch nicht mal eine Ahnung von Ratzinger, aber gut, ich ließ mich beitreten und habe das dann besprochen. Und zu meinem Erstaunen kam dann ein paar Monate später eine Antwort von Ratzinger. Und zwar gab es damals die sehr gute kulturelle Zeitschrift über katholische Kultur, nämlich Hochland hieß diese Zeitung. Und da hatte Ratzinger eine Reaktion geschrieben auf seine auf die Rezensionen, die ihm so übel wehtaten, ja, die ihn kritisierten. Aber zu meiner Erstaunen Herr Storm schriebe, gelernt habe er nur aus der Rezension von Hubertus Minarek. Der habe ihn nämlich in die richtige Reihe der Philosophen und Theologen eingeführt, als bedeutsame Persönlichkeit, nämlich von Augustinus. Der Augustinus war ja ein Theologe an der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert, und Minarek habe also den Ratzinger richtig verstanden, dass er in diese große Reihe der Theologen bis heute gehört. Ja, das war meine erste Begegnung. Die zweite Begegnung war dann in Wien. Ich kannte ihn ja immer noch nicht persönlich, die war dann in Wien. Ich war inzwischen Professor an der Universität Wien, und Ratzinger war damals dann schon sehr bekannt. Und da kam ich zusammen mit ihm, und zugleich ging es auch sofort auseinander. Denn er hielt einen Vortrag, einen Gastvortrag an der Uni Wien, und seine Darstellung des Verhältnisses zwischen der römischen, griechischen, der griechisch-römischen Zeit und der damaligen alten Kirche, der war mir derart unlogisch, dass ich mich dann in der Diskussion meldete und gar nicht hart oder frech, sondern einfach nur sagte, dass ich das Verhältnis zwischen Antike und alten Katholizismus ganz anders sehe und einige Gründe dafür angab. Ja? Er antwortete sehr ruhig, sogar sehr geschmeidig und so weiter, aber das hat er mir übel genommen, denn als wir nachher die Professoren, die in dem Vortrag zugegen waren, mit Ratzinger in ein Café gingen, in Wien, da würdigte er mich keines Blickes mehr. Er war beleidigt, dass ich seinen wunderbaren Vortrag kritisiert hatte. Und da zeigte sich, dass eben Ratzinger, wie es viele wussten, das ist die Essenz aus dem Ganzen, wie viele wussten, er verträgt kein Tadel. Er verträgt nicht die jüngste Kritik. Er hält sich für den Schlauesten, für den Klügsten, für den intelligentesten Mann in der Kirche, und dementsprechend hat er mich keines Blickes mehr gewürdigt, hat nur mit evangelischen Professoren, die auch anwesend waren, gesprochen, und nur am Ende, als er lachte, da hört ihn keiner mehr auf dem Gang, gab er mir zwar die Hand, aber mit dem Hinweis, also Sie haben auch schon den Wiener Zynismus offenbar gelernt. Das wird Sie Folgen haben. Ja. Das war also die erste Begegnung mit Ratzinger.
Und hast du ihn dann nochmal getroffen danach, oder?
Ja, ja, also es ist ja dann so gewesen, dass ja, direkt getroffen nicht, aber es war ja dann lange Zeit danach der große Kölner Jugendtag der katholischen Jugend, wo also der Kardinal Meissner von Köln ihn eingeladen hatte, diesen großen Jugendtag, bei der also Hunderttausende, wenn nicht eine Million katholische Jugendliche kommen, wo also dann auch der Papst meistens hinzukommt, und das war Ratzinger. Und da hat zunächst einmal, den du auch kennst, der Chef und Gründer der der Giordano Bruno Stiftung, Herbert Steffen, der kürzlich gestorben ist, und Schmidt Salomon, der sozusagen der ideelle Führer dieser Atheisten ist, wir hatten zu einer Gegendemonstration eingeladen, in deren Verlauf ich einen Vortrag halten sollte. Nämlich Kardinal Meissner, der ja sehr unbeliebt war in der Erzdiözese Köln, Kardinal Meissner auf die Schippe genommen werden sollte. Ja? Und da passierte auch ein kleiner Fehler oder auch ein großer Fehler der Giordano Bruno Stiftung in ihrer Angst, ich könnte also etwas Falsches sagen oder zu sehr zugunsten der Kirche, hat Schmidt Salomon sich meinen Aufsatz, den ich ihm vorher geschickt habe, meinen Vortragsaufsatz, hat sich ihn vorgenommen und lobte ihn wunderbar. Nur plötzlich bekam ich den Anruf, ja, dass dieser Vortrag doch nicht stattfinden könne. Da gab es also 5 oder 6 vermeintliche Antifaschisten und die behaupteten also, das sei nicht in ihrem Fahrwasser, das sei nicht in ihrer Intention, das müsste, dieser Vortrag von mir müsste gestrichen werden. Und sofort sind Herbert Steffen und Schmidt Salomon, die sofort Angst hatten, dass sie als Antifaschisten charakterisiert werden könnten, haben die sofort diesen meinen Vortrag abgestellt. Ja. Es ist dann eine kirchliche Sekte, die kennst du auch, das universelle Leben, ist dann eingesprungen und hat mich trotzdem zu einem Vortrag in Köln eingeladen. Also ich bin nicht direkt an diesem Tag dem Ratzinger begegnet, aber ich habe natürlich meinen Vortrag mit vielen Pointen und Ecken gegen Ratzinger dann doch gehalten. Es war vor, sagen wir mal, 150 Leuten.
Ja, also die Antifa, die hat das anscheinend mehr oder weniger verhindert, dass du bei der Giordano Bruno Stiftung reden konntest, weil
ja,
die...
Ja, und es war so, verstehst du, es war noch besonders, weil höllisch oder himmlisch freute sich die KNA, die katholische Nachrichtenagentur, die hat das sofort in die Social Media gebracht, auf zahlreichen Kanälen und hat geschrieben, ein wunderbarer Tag, bin ich ausgeladen von den Atheisten. Ja. Gerade die schärfste Waffe, die Atheisten haben, laden sie aus.
Ja, also es gibt ja von Ignazio Silone ein italienischer Autor, der hat, glaube ich, nach dem Krieg gesagt, wenn der Faschismus wiederkommt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, sondern er wird sagen, ich bin der Antifaschismus.
Genau. Und das ist genau eine sehr richtige Sicht. Ja.
Ja.
In Wirklichkeit konnten sie gar nicht anders, weil der Faschismus, der war ja diskreditiert total. Und der Antifaschismus musste deswegen kommen als Waffe dagegen.
Naja, also Teile der Antifa, die sind ja jetzt wirklich also so rabiat, dass Andersdenkende auch mit Gewalt bedroht werden und
ja,
so weiter.
Ja, und das ist genau der Punkt. Sie können ja ruhig Antifaschisten sein. Sie haben viele Argumente dafür, nur wenn sie Leute überfallen, wenn sie an Leib und Leben gehen, ja, dann zeugt das erstens von einer gewissen Schwäche ihrer Argumentation, und dann sind sie sich nicht sicher. Und zweitens zeugt das davon, dass sie die Herren Humanitätsideale, die sie ja immer wieder zitieren, dass die gar nicht bei ihnen tief in ihren Bildungsstand eingetreten sind.
Na ja, also die Freiheit ist ja immer die Freiheit des Andersdenkenden.
Die Freiheit des Andersdenkenden. Ja. Also von Voltaire können wir ja bis heute lernen, nicht wahr? Der ja gesagt hat, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde alles dafür tun, mit Leib und Leben hingeben dafür, dass du deine Meinung äußern kannst. Das heißt also, dass freie Gedankengänge, ja, von allen verschiedensten Winkeln aus gesagt werden können. Nur müssen sie die Grenze der Humanität nicht überschreiten und sie dürfen nicht Leib und Leben gefährden.
Ja, also das ist ja eine unglaubliche Geschichte, dass du den Herrn Ratzinger kanntest und dass der dann also so ein mächtiger Führer da geworden ist. Und
ja, und dann habe ich ja also das wichtige Buch geschrieben, Papst in Zauberung, das sich hauptsächlich mit Ratzinger befasst, und habe also alle Seiten, alle Aspekte, kann ich wirklich sagen, alle Aspekte des ratzingerschen Charakters und seiner Theologie habe ich aufs Korn genommen. Zu meinem Erstaunen, das Buch kam ja 2007 heraus. Heute ist noch vom Verlag angeboten und es wird immer noch gekauft, weil die Leute denken, dass ich da nicht bloß Ratzinger, sondern eben das ganze Papsttum attackiert habe. Und das interessiert immer noch.
Ja, gut. Jetzt haben wir den Herrn Ratzinger etwas abgehandelt und wir machen mal kurz Musik jetzt und dann geht's wieder weiter.
Wunderbar.
Weit in der Champagne, im Midsommergrün, dort, wo zwischen gekreuzten Mondblumen blüht, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch ich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Was soll da drum zu sterben, nicht um jung zu sein? Vielleicht dachtest du dir, ich falle schon bald. Nehme dir mein Vergnügen, es kommt mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann vor dir selber geschämt und es noch nie getan. Ja, auch dich haben sie schon genau so belogen, so wie sie es mit uns heute immer Liebe. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du aus deinen Beinstümpfen weitergeirrt? Und dein Grab bildet es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auf dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Das Kreuz als die einzige Spur von deinem Leben, doch hör meine Schuhe, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand mehr die Milliarden von Toten begräbt. Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern. Es ist an der Zeit. Ja, auch ich habe sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Ja, auch ich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Ah, dann könnten wir ja jetzt vielleicht nochmal kurz zu dem polnischen Papst übergehen. Den kanntest du ja auch schon, bevor er Papst wurde, und der war ja damals nicht in der Lage, sich Kritik anzuhören. Kannst du über den noch ein bisschen ein paar Anekdoten erzählen?
Ja, ja, also es ist ja so, der hat ja promoviert an derselben Universität wie ich, nämlich an der altehrwürdigen polnischen Universität Krakau. Ja, dort hat er promoviert und dort war er dann Dozent, aber die Kommunisten, die damals Polen regierten, die haben schon 1956 die Universität, die katholisch-theologische Fakultät geschlossen. So dass ich gerade noch vorher, ich habe ein Jahr vorher mein Doktorat gemacht, es noch gerade machen konnte, und er plötzlich arbeitslos war, aber dann hat ihn die einzige katholische Universität, die es im ganzen kommunistischen Ostblock damals gab, die Universität Lublin, hat an der ukrainisch-polnischen Grenze, die hat ihn dann in Lublin aufgenommen. Er wurde also dann Professor für Ethik und Moraltheologie an der Universität Lublin, Und mir war Folgendes passiert. Ich habe die Polen rausgeworfen aus meinem Seelsorgedienst, in dem ich inzwischen steckte, nämlich aus Friesen. Aber wenn ich etwa Richtung Westdeutschland, sondern sie warfen mich auf altes polnisches Gebiet mit der Bemerkung, aber in Schlesien haben sie nichts mehr zu suchen. Sie verbilden unser Volk, unser polnisches, auch die polnischen Ansiedler in Schlesien, verbilden sie, indem sie das Deutschtum predigen. Und ich sagte zu ihm, Leute, ihr könnt doch nicht kommen. Ich bin ja inzwischen mächtig der polnischen Sprache, von der ich kein Wort gekannt hatte vorher. Ich spreche ja nur Polnisch, sowohl in der Beichte wie in der Predigt. Wie wollt ihr mir denn anhängen, ich würde deutschen Nationalismus verkünden? Ne? Aber darauf gingen sie gar nicht ein. Die hatten ja die Institution des religiös Verantwortlichen. Jetzt denkst du, religiös Verantwortlichen, Verantwortliche, das ist ein religiöser Mensch. Nein, das waren meistens Zeugen Jehovas oder sonstige Leute, die den Katholizismus unsagbar hassten. Und die wurden vom Staat als religiöse Spione in jedes Dorf, in jede Stadt gesetzt und sollten nun auskundschaften, was der meistens katholische Theologe oder Bischof gegen den Kommunismus sagt. Und so war die Situation und da haben sie mich also, da ich tatsächlich etwas machte, was aber nichts mit dem Deutschtum zu tun hatte. Ich habe mir gesagt, die vielen Jugendlichen, die ja haufenweise in die Kirchen kamen, die Polen sind ja ein äußerst katholisches, religiöses Volk, die muss man doch irgendwie bilden, dass sie nicht alle die Marxismus erleben, der ja die Haupt, sozusagen die Hauptideologie war. Und da habe ich also, was hier im Westen unmöglich wäre, ich habe jede Woche organisiert ein Treffen in der Kirche für die Jugendlichen, und ob du glaubst oder nicht, ich glaubte selber nicht, mein Pfarrer, der das erlaubt hat, das war ja Luca Plan, der hatte auch nicht dran geglaubt. Es kamen immer etwa 400, 500 junge Kerle zwischen 15 und 20, die wollten also meine Weltanschaulichen sagen, wie ich allerdings gegen den Marxismus sprach. Die wollten das hören. Ne? Und das war der Hauptgrund, den konnten sie aber nicht hören, denn auch die kommunistisch-sozialistische Verfassung des polnischen Staates hatte die Freiheit der Rede. An sich nach den Buchstaben nach in ihrer Programmatik. Und deswegen konnten sie das nicht nehmen und da haben sie einfach gesagt, ja, ich würde sogar dem Adenauer Briefe schreiben, wo ich also den polnischen Kommunismus und Sozialismus anprange und so weiter. Was natürlich nicht stimmt, aber du hattest ja, das ist ja mit dem Recht, das ist ja bei uns in Deutschland, bei unseren Richtern, gerade habe ich einen Prozess verloren gegen das Recht. Hat nichts mit Gesetz zu tun. Du kannst ein Gesetz, wenn du Macht hast, kannst du ein Gesetz erlassen. Aber es muss nicht mit Gerechtigkeit und Humanität zu tun haben. Nicht? Und das sehen wir ja heute also auch an vielen desaströsen Entscheidungen, die wir heute auch in Deutschland haben. Das haben wir, aber ist aber in Polen ganz ebenso. Und deswegen musste ich dann ins Exil gehen, das heißt, ich durfte in allen alten Teilen, die immer zu Polen gehört hatten, in allen alten Teilen Polens rumtreiben, nur in Schlesien durften wir es nicht mehr. Und da bin ich nach Lublin gegangen und da traf ich dann eben Wojtyla. Ja, der Wojtyla war also Ethikprofessor und Moraltheologieprofessor und er interessierte mich, denn das Angebot war ja an der Uni sehr groß, aber er interessierte mich deswegen, weil er das als einzige Theologieprofessor ziemlich das Deutsche beherrschte und weil er über meine Lieblingsphilosophie, die Phänomenologie eines Max Scheler oder eines Husserl und so weiter, das waren alles große jüdische Philosophen in Deutschland, vor dem Krieg gewesen und konnte der durchnehmen und konnte die ganze Phänomenologie schildern. Nur er konnte natürlich das Deutsche nicht aus dem Dialog mit Deutschen, sondern er hatte das aus dem Schulbüchern gelernt. Ja, und da habe ich ihn vorgeworfen. Und da kam der Streit so oft analogisch. Wieder wie mit Ratzinger. Dem Ratzinger warf ich vor, mit der Antike, die antike Schrift zu machen. Und dem, links habe ich gesagt, dem Wojtyla, aber ihre phänomenologische Sicht von Max Scheler, das haben sie etwas falsch verstanden. Der meint etwas ganz anderes. Das hat er natürlich nicht betragen. Und somit war es aus, auch mit einer Assistentenstelle, die ich dort gern gehabt hätte, ja, an der Lübliner Universität.
Ja. Ja, das war also, das hattest du schon mal erzählt, glaube ich, in der vorigen Sendung.
Ah, das kann ich, Entschuldigung, hätte ich stoppen können.
Ja, das macht ja nichts. Also, dass der eben irgendwie Kritik nicht ertragen konnte und dann rumgebrüllt
ja.
hat.
Ja, das, so. Das hat man ja ebenso erlebt bei Ratzinger. Nicht? Ich habe noch vor kurzem, das hatte ich nicht mit einberechnet, habe ich noch eine Rezension über ihn von einem Klassenkameraden, der über Ratzinger, dass er also derart in sich gekehrt und derart ängstlich bei Auftritten gewesen sei in seiner Jugend, dass die alle ihn gehänselt haben. Also, und dann ist es natürlich so, wie es Alfred Adler, dieser große Psychologe in der Gefolgschaft von Sigmund Freud war, wenn du einen Minderwertigkeitskomplex hast, auch von anderen gehänselt wirst und so weiter, entwickelst du mit der Zeit ein Überwertigkeitskomplex. Das heißt, du machst das Gegenteil, du wirst plötzlich arrogant und hochmütig und so weiter, um dieses Geschwür in dir des Minderwertigkeitskomplexes zu überdecken.
Ja.
Ja? Und das kann man ja des Öfteren sehen, und sowas scheint also auch bei Ratzinger in seiner Jugend gewesen zu sein. Das war ja auch bei Nietzsche. Ja. Nietzsche hat ja, ist ja der konsequenteste Mensch in der Niederschlagung des Gottesbegriffs und des Gottesbeweises. Ja, er wollte zeigen, er bekam dann sein Superkomplex, er wollte zeigen, ich bin der Größte und ich führe das durch, wenn es Götter gäbe, wie hielte ich es aus, kein Gott zu sein, hat Nietzsche gesagt.
Aha.
Also hat er deswegen drauf gesetzt, kein Gott über mir, aber ich selbst als Gott. Und da hat er über den Atheismus, den hatten ja auch andere Philosophen, über den Atheismus ist er hinausgestiegen, und hat gesagt, Quatsch, der Atheismus ist nur eine Stufe, ein Stadium auf dem Weg zum total, zur totalen Verneinung Gottes, nämlich zum Nihilismus. Aber alle sagen, Nihilismus bedeutet ja nur Nihil, nämlich nichts. Nein, ich zeige euch den wunderbaren Weg zu einem positiven, dynamischen Nihilismus, nämlich meinen Nihilismus, den ich euch vorsitzen werde. Und deswegen ist das also, ich kann den nur vergleichen, sozusagen im asiatischen Kulturkreis mit Buddha, der in Wirklichkeit, die loben alle den Buddha, aber das ist der falsche Buddhismus. Der Buddhismus war so radikal von dem Buddha, dass er praktisch keine Anhänger fand. Und erst das Volk hat sich dann die seines Buddhismus angenommen und hat es wieder zu einer großen nationalen türkischen Religion gemacht. Denn Buddha erklärt in Wirklichkeit, jetzt will ich auch ganz wie Nietzsche, ich bin über Gott und Götter erhaben, als er sein großes Erlebnis unter dem Feigenbaum hat. Ja? Also das sind zwei große Gestalten des Nihilismus, ne, egal ob man ihnen zustimmt oder nicht, aber sie haben eine unheimlich, die radikalste Theorie des Nihilismus geschaffen.
Und was ist eigentlich, muss ich ganz naiv fragen, was ist eigentlich Nihilismus?
Ja, also das kommt ja vom lateinischen Wort Nihil, Nihil heißt nichts. Ja, und Buddha sagt ja, wenn wir, was sie im Westen oft so loben, wenn wir wiedergeboren werden, dann haben wir ja im Grunde nur wieder dasselbe Ärgernis und dieselbe Schufterei und dasselbe sich herumschlagen mit den Widrigkeiten des Lebens. Ja? Aber wenn ich das Ganze, auch eben die Wiedergeburten, wirklich überwinde, und zwar dadurch, dass ich den Nihilismus lebe, das heißt die totale Askese, also alle Vergnügen, alles, was mir Freude macht, allen Sex und so weiter, verneine, dann komme ich in eine Sphäre der absoluten Gefühllosigkeit und das ist das Nirvana. Das heißt, ich werde nicht mehr wiedergeboren und jetzt trennen sich die Geister. Die eine Gruppe von Buddhisten sagt, und dieses Nirvana ist die glückseligste durch nichts mehr anrührbare oder kaputt zu machende Situation eines mystischen Zustands und die anderen sagen, Nirvana kommt ja von Nirvana und Nirvana heißt letztes Aushauchen und dann bist du eben dadurch glücklich, dass du nichts mehr spürst und durch bist.
Ja.
Dass du endlich aus der Kette der Wiedergeburten herausgefallen bist.
Und dann sozusagen da bist, wo du eigentlich hingehörst.
Ja,
es gibt ja auch aus Indien so einen Spruch, suche keine Götter, sucht keine Götter, ihr seid selber Gott. Also dass man eben seine eigene Göttlichkeit erkennt oder so.
Ja, aber Buddha selbst hat das nicht gesagt.
Aha.
Denn er war nicht so stolz und hochmütig wie Nietzsche, der sich tatsächlich als Gott bezeichnet hatte und als der neue Jesus, der weit den alten Jesus vor 2000 Jahren übertrifft und überragt und so weiter. Buddha war an sich, nicht, und deswegen hat mal Romano Guardini, das war einer der bekanntesten Theologen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der hat deswegen gedacht, die eigentliche Auseinandersetzung mit dem Atheismus, die kommt zwischen unserer Jesusbotschaft und der Buddha-Botschaft der Buddhisten. Dass nämlich der Mann hat wirklich, ohne da in Sexus oder sowas zu verfallen, er hat eine totale Askese gelebt, eine totale Enthaltsamkeit, aber nicht etwa im Namen Gottes oder für Gott oder als Missionar Gottes, sondern als Missionar, dass man den Nihilismus lieben kann.
Ja, gut, jetzt muss ich mal eine Anmerkung machen. Wir haben jetzt noch ungefähr 12 Minuten für den jetzigen Papst. Kannst du über den Franziskus, den jetzigen Papst, noch was erzählen, ob du dem mal begegnet bist?
Seine Bombe ist ja, seine größte Bombe ist ja die größte Heresie und die wirklich schon sklavisch geborenen oder sklavisch fixierten Katholiken merken das nicht. Seine größte Bombe ist ja, dass er sagte, und zwar an Offizier der Stille, hat er ein Gespräch mit dem Herausgeber der Zeitung, wie heißt die, Repubblica, in Italien. Und da sagt er plötzlich, wie eine Bombe, sagt er, Gott ist nicht katholisch. Jetzt muss man sich das vorstellen, was das bedeutet, und das haben die Katholiken bis heute nicht gemerkt. Wenn Gott nicht katholisch ist, fliegt die Unfehlbarkeit des Papstes in den Eimer. Ja? Es fliegt ja dann alle Dogmen, die die Priester erlassen haben, in den Eimer und so weiter. Denn Gott ist ja gar nicht katholisch. Ja? Also er identifiziert sich damit auch nicht mit der katholischen Kirche. Und sie hat sich ja immer bezeichnet, die katholische Kirche, als die Kirche der Apostel, als die hauptsächlichen Lehren bis heute nicht geändert haben, die große, echte Nachfolgerin des Jesus von Nazareth. Und das ist also wahnsinnig. Ne? Wenn man in Wirklichkeit, glaube ich, und das wird natürlich unheimliches Entsetzen, ruft das hervor. Ich glaube nicht, dass der Papst überhaupt glaubt an die katholische Kirche. Ja. Er hat ja zusammen in Abu Dhabi hat er zusammen 3 Tempel mit errichtet, einen jüdischen, einen islamischen und einen katholischen. Schon das ist eine Heresie, denn du kannst zig Dogmen hervorsuchen seit dem Mittelalter, wo die Kirche erklärt hat, nur die katholische Kirche ist die einzig wahre und alle anderen sind heidnische Mythologie und so weiter. Und jetzt sagt er, jetzt baut er die 3 kostbare Tempel, eine Moschee, eine Synagoge und die katholische Kirche, womit er ja die Äquivalenz, das heißt die Gleichheit dieser 3 Kirchen betont. Das ist ein so raffinierter Jesuit, ja, denn das andere, den anderen Wahnsinn, den er gemacht hat, ja, die ersten, die Kirche hat ja lange Zeit auf die Ökologieproblematik überhaupt nicht reagiert. Ja? Denn sie hat ja immer Fleischspeisen, gerade die Bischöfe haben die teuersten Fleischspeisen und so weiter genossen. Also auf jeden Fall war da mit Ökologie nichts. Ja? Und dann haben die Franziskaner, weil ja ihr Franziskus im 12. Jahrhundert, 12. und 13. Jahrhundert, das war ja ein vorbildlicher Mensch und der hat die Liebe zu zu den Zielen. Erst in der Kirche erweckt. Und dann natürlich war der Franziskusorden, der Franziskanerorden, war eben der Verteidiger der Tierliebe. Und was macht Bergoglio? Bergoglio wird Papst und nimmt denen den größten Frieden, den Franziskanern, obwohl er doch Jesuit ist. Aber weil immer Feindschaft zwischen Jesuiten und Franziskanern herrscht, alle Jahrhunderte hindurch, nimmt er den Franziskanern ihr höchstes Gut und erklärt sich zu Franziskus, dem Ersten.
Ja.
Zu Franziskus. Und der Franziskus war dieser große Mann, der wirklich wie ein Buddhist lebte, auf alles, allem entsagte und so weiter. Und was macht der Papst? Er nimmt ihn genau das Feuer aus dem, sozusagen aus ihrer Energie, indem er sich zum Papst Franziskus kennt. Und den zweiten Fehler, ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass er in Wirklichkeit dieser vermeintlich demütige und lächelnde Papst Bergoglio, Papst Franziskus, in Wirklichkeit ein unheimlich ehrgeiziger Typ ist. Nämlich, dass er erklärt, die ganze Religion ist etwas, was auch überschritten werden könnte. Denn er hat, das haben natürlich die wenigsten gelesen, nur die Bild hat eine Kürzung davon gemacht, er hat in einer argentinischen Zeitung, weil er ja bei allen ankommen muss, ja, da hat er eine 10 Regeln aufgestellt, ja, wie man glücklich werden kann. Und jetzt zum Erstaunen aller Katholiken, aber die lesen ja in argentinischen Zeitungen, gibt er 10 Regeln an, von denen keine einzige sagt, du musst religiös sein, um vollkommen glücklich zu werden. Das heißt also, der Lump arbeitet durchaus mit heiligen, mit nicht religiösen Punkten, aber er veröffentlicht das nicht überall.
Ja, also wahrscheinlich will er irgendwie mit der Zeit gehen, gell? Das also.
Ja, sicher, und er will ja mit der Zeit gehen, denn es ist ja ein weiterer Punkt, ja, wie man zu Flüchtlingen, zu Einwandernden und so, was man darauf hält, das ist ja jede einzelne Sache. Also, das will ich überhaupt nicht vertiefen. Aber er überbietet da auch alles. Er hat ja eine No-Go-Organisation bei der UNO. Und da hat er seinen Prälaten da hingeschickt. Und der verkündet nun, dass alle Flüchtlinge aufgenommen werden müssen. Alle, auch wenn sie gar keinen Ausweis haben, auch wenn sie sich gar nicht registrieren lassen, auch wenn sie nur leben. Es muss ihnen viel mehr gestattet sein und auch ihnen gegeben werden. Nicht? Man sieht, was dahinter steckt.
Ja,
er sieht, hier muss ich sagen, die Voraussicht hatte, er weiß, dass Deutschland in 30, 40 oder 50 Jahren zu größten, zu mehr, in der Mehrheit, islamisch sein wird. Und um sich schon den Weg zu bereiten, dass sie dem islamischen Rachegeist, der ja auch im Koran an vielen Stellen vorhanden ist, um dem zu entgehen, werden die Katholiken zwar eine Minderheit sein, aber sie werden schon der großen Religion in Deutschland vom Islam nicht weggefegt werden.
Ja.
Du siehst ja jetzt bei der ganzen Sache mit der Hamas, ja, dass die Juden plötzlich in Deutschland Angst haben vor einer großen Bewegung des Islams. Obwohl ich mich auch noch erinnere, dass sie am Anfang gesagt haben, dass auch der Islam in seiner ganz humanistischen Form, indem man da den einen oder anderen Kodex herausnimmt, dass der Islam absolut nicht beleidigt werden darf. Und jetzt haben sie Angst, dass die ganze Hamas-Bewegung und die Popularität, die die Hamas-Bewegung selbst in Deutschland hat, dass sie da später in Zielfestwürfen geraten werden. Ja? Also, der Papst macht es im Augenblick, würde ich das sagen, viel cleverer. Er macht schon heute fährt zu allen hohen Leuten in Vorderasien, die islamisch sind, macht gute Schritte und bereitet den Boden dafür, dass das Christentum zwar als Minderheit, aber das ist durch die Fertilität, durch die Fruchtbarkeit des Islam, ist das nicht mehr aufzuhalten.
Ja.
Er bereitet den Boden vor, dass das Christentum auch ins dritte Jahrtausend hinein dann auch noch überleben wird.
Ja, aber es wird letzten Endes untergehen und ich muss jetzt leider schon wieder Tschüss sagen.
Ja, tut mir leid, dass ich schon
über die Zeit gesprochen habe. Ja, die Zeit ist um und bis die Tage dann. Tschüss.
Euch besser schon bald selten und sagt euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne habe. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben. Und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht. Sind's wert, dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sicher nicht für euch hat ihre Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden und kühlt ein kleines glühendes Gesicht, bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden. Meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt. Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. werde sie den Ungehorsam lehren, den Widerstand und die Unbeugsamkeit gegen jeden Befehl aufzubegehren und nicht zu buckeln vor der Obrigkeit. Ich werde sie lehren, den eigenen Weg zu gehen, vor keinem Popanz, keinem Weltgericht, keinem als ich selber grad zu stehen. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Und eher werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht.
Witzig ist zu hören, dass der jetzige Papst Franziskus womöglich selber tendenziell gar nicht an Gott glaubt. Dann wollte ich noch ansagen, die Nachdenkseiten sind immer wieder zu empfehlen, findet man im Internet Nachdenkseiten, gibt auch einen Gesprächskreis von denen in Hamburg. Dann noch ein Hinweis auf die Gruppe Freie Säkulare Humanisten Hamburg, Freie Säkulare Humanisten Hamburg. Auch eine interessante Gruppe. Dann die Seite vom Minarek, vom Professor ist www.minarek.de und seine Telefonnummer ist 06755 621, da kann man mit ihm mal über die Bücher reden. Und dann wäre es schön, wenn ich mal wieder eine Rückmeldung bekommen würde über meine E-Mail sundi@gmx.de, sundi@gmx.de, also Susanne, Ulrich, Norbert, Dorothea, Inga, sundi@gmx.de. und wir sagen Tschüss.